Podcast der LBS Immobilien Nordwest mit Roland Hustert.
Herzlich willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder. Heute kümmern wir uns, und passend scheint hier auch im Studio die Sonne, um das Thema Solarenergie. Solarenergie ist mittlerweile Allgemeinwissen, kann ich gleich zweifach nutzen. Ich kann sie entweder thermisch nutzen, um mein Brauchwasser und sogar meine Heizungsanlage, Brauchwassererwärme, Heizungsanlage zu unterstützen. Ich behaupte, wesentlicherer Faktor und auch in aller Regel das Thema ist die Umwandlung von Sonnenlicht in Strom, Photovoltaik. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie immer mit meinem lieben Immobilienexperten der LBS, Roland Hustert. Hallo Roland.
Hallo Christian.
Fangen wir mal klein an, Roland. In jedem Discounter, jede zweite Prospektwoche, sehe ich inzwischen so ein Balkonkraftwerk. Was können die und worauf muss ich achten?
Ja, Balkonkraftwerk ist ja so ein Oberbegriff, der heute auch für andere Dinge genutzt wird. Also das kann auch ein Solarmodul oder zwei oder vier sein, die auf der Garage liegen oder stehen, auf einem Schuppen im Garten, an einer Wand, habe ich es letztens gesehen. Aber es sind im Prinzip so Kleinkraftwerke, und das Besondere daran ist, ich brauche keine große Installation. Bis zu einer gewissen Leistung, die ist jetzt ganz frisch auf 800 Watt erhöht worden, bis zu dieser Leistung kann ich so ein fertiges Modul kaufen und einfach in die Steckdose stecken, ohne dass ich irgendetwas tun muss. Muss ich noch das anzeigen, dass ich das getan habe. Mhm. Gibt es eine Netzagentur, so will ich sie mal nennen, und dann funktioniert das einfach. Also ich habe gar keinen großen organisatorischen Aufwand.
Denn wir wollen ja die Energiewende gemeinsam schaffen, und da hat der Gesetzgeber gerade nochmal deutliche Erleichterungen vorgenommen. Wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Ich stecke jetzt den Stecker da rein, produziere Strom. Was passiert jetzt damit?
Ja, ich habe das gerade selber gemacht im letzten Jahr. Also ich finde das ein faszinierendes Thema. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Also ich habe mir zwei Module gekauft. Da ist ein Wechselrichter dran. Der macht dann im Prinzip 230 Volt aus dem, was diese Module produzieren.
Weil so ein Solarmodul hat immer Gleichstrom, genau. Und im Haushaltsstrom haben wir Wechselstrom.
Ganz,
das heißt,
genau.
Das muss umgewandelt werden.
So, und wenn ich das jetzt in die Steckdose stecke und die Sonne scheint, dann produzieren die Module Strom und reduzieren sozusagen meinen Verbrauch. Also ich sag mal, der Kühlschrank läuft, die Pumpe von der Heizung läuft, da gibt es noch 3, 4 Standby-Geräte. Da habe ich irgendeine Grundlast, die eigentlich ja immer abgezapft wird, und die wird dann von der Solaranlage produziert. Und wenn man einen alten Stromzähler hat, so war das bei mir, dann kann es sein, dass, wenn ich gerade gar nichts anhabe und die Solaranlage produziert Strom, dann läuft der sogar rückwärts, dieser Zähler. Mhm. Bei den neuen Zählern geht das gar nicht mehr. Das ist auch nur eine kurzfristige Geschichte, denn irgendwann werden die Stadtwerke diesen Zähler austauschen. Das ist ausgelöst durch die Meldung, dass ich das jetzt betreibe. Und dann hört das auf. Und der ganze Strom, den ich selber nutze, da spare ich eben das, was ich sonst dafür bezahlen muss. Und der Strom, den ich nicht selber nutzen kann, vielleicht weil ich gerade mehr produziere, der geht ins Netz, dafür bekomme ich aber auch nichts. Das ist die Besonderheit bei diesen Kleinkraftwerken im Vergleich zu größeren Anlagen.
Das ist dann dein Geschenk an die Allgemeinheit.
Ganz genau.
Was kostet so eine Anlage?
Naja, hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen. Gibt schon mal für 500, 600 Euro irgendwelche Angebote. Da wäre ich aber sehr vorsichtig. Ganz wichtig ist das CE-Zeichen, also abgesicherte, getestete, geprüfte Ware, dass mit mir nicht da irgendwann der Funke überspringt und ich große Probleme kriege. Ich sag mal, ab 800 Euro kann man einsteigen.
Mhm. Dann sollte ich natürlich auf solide Installation achten, im Sinne von vor allem mechanisch,
ja,
müssen die Dinger fest dran
sein. Ganz wichtig, insbesondere wenn man es wirklich an den Balkon hängt, weil das ist natürlich ganz furchtbar, wenn dann sowas mal abstürzen würde. Aber auch auf Flachdächern, auf Garagen, auf Schuppen, an Hauswänden, im Erdgeschoss zum Beispiel kann man das ja auch machen. Ist nicht so schlau dann, weil nicht so gute Ausbeute, aber das muss schon vernünftig verankert sein.
Mit anderen Worten, das wäre dann auch für Mieter gut geeignet?
Grundsätzlich ja. Da sollte man sich aber mit seinem Eigentümer mal ins Benehmen setzen, weil das kann auch schnell mal Ärger geben. Da ist die rechtliche Lage auch noch ein bisschen schwammig im Moment. Also es gibt noch keinen Anspruch, dass Mieter das dürfen oder dass der Eigentümer nicht widersprechen kann. Aber da tut sich gerade viel in der Politik.
Ja. Also ich meine gelesen zu haben, der Gesetzgeber sagt, es gibt eigentlich keine guten Gründe mehr, das abzulehnen. So, aber ich muss es auf jeden Fall anzeigen.
Ja, und genau.
Ja, das gebietet schon alleine die Fairness. Besonderheiten sind sicherlich nochmal beim Denkmalschutz zu beachten.
Ja.
Aber selbst da sagt der Gesetzgeber inzwischen, Klimawandel geht vor Schönheit.
Ja, da sage ich jetzt mal nichts zu, weil da ist jeder Denkmalschützer auch anders unterwegs. Ich kenne sogar Orte, wo der Denkmalschützer Solarziegeln widersprochen hat, also wo die schwarzen Dachpfannen durch schwarze Solarziegel ersetzt worden sind. Da sieht man gar keinen Unterschied und trotzdem war das Gesamtensemble unter Denkmalschutzstand. Also da muss man auf jeden Fall sehr klar vorher klären, was geht und was nicht.
Mhm.
Aber das ist, glaube ich, ein
Spezialfall. Das sind Sonderfälle. Der Normalfall ist, ich kann mir das, wenn ich halbwegs vernünftigen Standort dafür habe, kann ich mir das selber aufbauen. Das sind diese sogenannten kleinen Balkonkraftwerke, gemeinhin genannt. Kommen wir mal zu den normal
zu den
großen
richtigen
Anlagen, zu dem weg vom, mhm, vom Einstieg hin zu den großen Anlagen. Wo geht das los, größenordnungsmäßig, preismäßig?
Ja, das hängt natürlich immer davon ab, wie groß ich so eine Anlage konzipiere. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, je größer die Anlage, umso mehr Strom produziert sie. Das Einspeisen von überflüssigem Strom ist aber nicht so furchtbar werthaltig. Also wenn ich dann viel bezahle für ein Kraftwerk, um anschließend wenig Ertrag zu bekommen, macht das vielleicht auch keinen Sinn. Also ich würde mal sagen, bei so einem Einfamilienhaus mit 3 oder 4 Personen muss man für die Solaranlage ungefähr 10.000 Euro rechnen. Dann hat man aber noch keinen Speicher, noch keinen, mhm, Akku. Und damit schafft man so, tja, das liegt ein bisschen dran, wie das Dach ausgerichtet ist, welche Dachneigung, welche Himmelsrichtung. Da schafft man dann so 40-50% des Stroms. Das kann ich aber deutlich erhöhen. Kenne ich selber bei mir in der Familie. Da hat jemand dann einen passenden Speicher dazu gekauft. Der ist relativ teuer. Kann man fast nochmal dasselbe rechnen.
Mhm.
Und dann schafft man es aber 70-75% des Stromverbrauchs wirklich selber zu produzieren. Spart auf der, an der Stelle natürlich viel Geld. Und es ist auch ein gutes Gefühl, finde ich.
Unbedingt. Und ich mache mich halt unabhängig von den Schwankungen. Energiepreise, genau, die haben wir ja alle nun leidvoll erlebt in den letzten Monaten und Jahren. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Dachausrichtung. Was muss ich denn da beachten?
Ja, also ich sollte nicht auf einem 60 Jahre alten maroden Betonziegeldach eine 10.000 Euro Solaranlage aufbauen, weil wenn ich da dann irgendwas machen muss, muss ich die ja wieder abbauen. Also erste Regel ist, das Dach muss richtig gut in Schuss sein, bevor die Solaranlage draufkommt. Größe haben wir gerade schon gesagt, sollte man sich beraten lassen, Energieberater, gibt Fachfirmen dazu. Und dann ist natürlich ein super wichtiges Thema, welche Neigung hat das Dach?
Mhm.
Und in welche Richtung guckt das Dach? Also strahlt die Sonne drauf oder habe ich nur morgens oder nur abends Sonne? Steht da ein Baum vor, der Schatten wirft? Diese Dinge muss man gucken. Dazu gibt es bei vielen Kommunen sogenannte Solarkataster, da kann man das auch sehen. Aber man muss sich vielleicht auch einfach mal mit dem Kompass vors Haus stellen und sagen, in welche Richtung guckt das Dach und was habe ich für eine Neigung? Da ist so 30, 35, 40 Grad perfekt. Also eigentlich die normalen Satteldächer sind alle geeignet. Wenn es ein Flachdach ist, dann werden die Solarpaneele üblicherweise auf Beine gestellt, sodass sie die passende Neigung bekommen. Und dann kann ich sie ja auch in die richtige Richtung ausrichten.
Mhm. Vor 20 Jahren habe ich mal gelernt, Südausrichtung ideal. Heute sind die so effizient, dass man vielfach sogar gesplittete Anlagen sieht,
ja,
ein Teil nach Osten, Teil nach Westen.
Mhm.
Und
ja, dann hat man halt länger was davon.
Genau,
ne? Süden habe ich mittags viel, aber morgens und abends wenig.
Ja.
Und so kann ich das dann so ein bisschen über den Tag verteilen. Das ist ja auch spannend, weil morgens und abends brauche ich am meisten Strom.
Richtig.
Mittags ist ja oft das Haus leer oder nur einer da oder zwei.
Da sollte mir eine solide Installationsfirma auf jeden Fall auch eine Simulation,
ja,
liefern können. Was, mhm, habe ich denn zu erwarten an
ganz
Ertrag?
Genau.
Gut, über den möglichen zu erzielenden Deckung des Eigenbedarfs haben wir schon gesprochen, bis zu 70% mit Speicher. Wir gehen jetzt mal nicht auf die Centvergütung ein, weil die ändert sich ja gefühlt fast jede Woche, aber
ja,
mal größenordnungsmäßig. Es gibt, ich muss ja zumindest differenzieren und mich entscheiden. Am Anfang will ich komplett selber verbrauchen, den Rest verschenken oder will ich einen Teil einspeisen? Das ist ein Unterschied offensichtlich.
Ja, aber eine Solaranlage macht eigentlich wirtschaftlich nur dann Sinn, wenn ich möglichst viel von dem Strom auch selber nutzen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Ich würde dann nicht abends um 20 Uhr die Waschmaschine anstellen, sondern die haben fast alle einen Zeitschalter. Die sollte dann um 11 Uhr anspringen und der Trockner vielleicht dann anschließend um 1:30, wenn die Waschmaschine durch ist, weil ich dann den Strom, den ich gerade selber produziere, nutzen kann. Wie gesagt, kann man mit dem Zeitschalter alles ganz gut regeln. Dasselbe, wenn man Warmwasser elektrisch produziert, auch das gibt es ja mit so einem Speicher. Aber da wäre tatsächlich das, was du eben gesagt hast, noch schlauer, dass ich mir das warme Wasser über ein Rohrleitungssystem, was auf dem Dach verlegt ist, dann zumindest schon mal vorwärmen lasse. Und dann habe ich da, glaube ich, sogar den größten Ertrag. Das ist am effektivsten überhaupt.
Bisschen Fläche frei halten für thermische Nutzung. Die braucht sowieso viel weniger Platz als so eine Solaranlage.
Also kennt man ja vom Gartenschlauch, ne? Wenn der in seiner Sonne liegt, ist das Wasser plötzlich heiß. Und so ähnlich funktioniert das auch.
Dann fassen wir mal zusammen. Also ich denke, wenn du sagst, möglichst viel selber verbrauchen, dann macht so ein Speicher allemal Sinn. Das ist heute auch eigentlich eher Standard. Dann sollte ich schon so um die 20.000 Euro einrechnen für eine solide Anlage, die auch geprüft ist. Ich sollte mich erkundigen, wie finde ich eine vernünftige, verlässliche Firma?
Ich empfehle immer, also bei den Freunden fragen, die es gemacht haben, ob die gut zufrieden waren. Und dann kann man natürlich ins Netz gehen und recherchieren. Aber Empfehlung ist eigentlich immer das Beste.
Kleiner Hinweis noch für alle Prepper unter uns, Notstromfunktion ist nicht automatisch enthalten, sondern die sollte ich beim Akku gesondert bestellen, kostet nochmal ein bisschen extra, führt aber noch zu ein bisschen mehr gutem Gefühl.
Ja, brauche ich natürlich eine besondere Installation, ne? Wenn ich also wenn der Strom ausgefallen ist und meine Solaranlage soll dann zum Beispiel die Heizungspumpe und die Heizungszündung bedienen, dann muss ich sozusagen mein Netz trennen. Also das ist auch technisch durchaus ein bisschen kompliziert. Also ich kann nicht beides machen. Also dann wird es aufwendig.
Aber wie gesagt, wenn ich eine solide Firma habe, dann wird die mich da auch entsprechend beraten können. Was ist sinnvoll und was ist vielleicht auch eher ein bisschen Spinnerei?
Über Elektroautos können wir noch reden. Das ist ja auch immer so ein Thema.
Ja, da habe ich ja meine eigene Theorie. Immer dann, wenn ich mein Auto laden möchte, bin ich ja am liebsten damit unterwegs. Sprich, tagsüber.
Ja, wenn du Nachttaxifahrer bist, dann wäre das perfekt. Dann kannst du über Tag dein Auto laden und nachts fährst es wieder leer. Okay. Aber da muss man ernsthaft jetzt mal sagen, also wenn so ein Auto einen 40, 50, 60, 80 Kilowatt Speicher hat, da komme ich ja nicht so richtig weit mit. Ich kann, wenn ich 10 Kilometer zur Arbeit fahre, dann abends vielleicht den Akku damit ein bisschen leer machen, den ich vielleicht dann auch habe. Also da kann ich so ein paar Geschichten schon mitmachen. Super spannend finde ich E-Bike, das ist einfach ein gutes Gefühl. Oder auch ein Elektroroller, so ein Vespa-Roller, sag ich jetzt mal. Wenn ich den dann mit der Solaranlage speisen kann, das macht Spaß, das ist schön. Aber das hat nicht wirtschaftlich wirklich einen Hintergrund. Und das Auto damit betanken, das wird schwer.
Ja, gut, aber insgesamt denke ich, ist das durchaus auch wirtschaftlich eine sinnvolle Überlegung. Es ist für das Thema Aufhalten des Klimawandels allemal hilfreich.
Die Immobilie, also wenn das jetzt ein Einfamilienhaus ist und ich habe da eine schöne Solaranlage drauf, die gewinnt natürlich auch deutlich an Wert. Das sollte man nicht verkennen. Also wenn ich das Objekt irgendwann verkaufen will, dann habe ich da ein richtiges Plus.
Okay. Und unterm Strich ist das sowieso völlig ausgereifte Technik. Die ist nicht unbedingt günstig. Das gibt aber auch so Auf und Abs da drin. Zwischendurch war das mal sehr teuer. Im Moment normalisiert sich das gerade wieder. Das rechnet sich mittelfristig allemal, haben wir festgestellt. Und wer da eine entsprechende Fläche zur Verfügung hat, der sollte sich sehr ernsthaft mit dem Thema beschäftigen.
Genau so ist es.
Sagt Roland Hustert. Vielen Dank, wie immer.
Ja, ich danke auch.
Bis zum nächsten Mal, euer Christian Schröder.